großer Podcast. Kutscher putzt den Kottbusser Podcast. Kutschkast.
Hey, schön, dass ihr den Kottbusser Podcast Kutscher eingeschaltet habt. Der Podcast für Kottbusser und Kottbusserinnen. Am 31.05. und 23.06.2021 fanden endlich wieder zwei Bürgerdialoge in Präsenz im Kottbusser Stadthaus am Erich-Kästner-Platz statt. Beide Bürgerdialoge könnt ihr euch auch noch einmal unter www.cottbus.de/dialog anhören. In unserer heutigen Folge geht es darum, Fachbegriffe aus dem ersten Bürgerdialog zu klären. Im ersten Bürgerdialog am 31.05. ging es nämlich darum, dass eher allgemeine Themen besprochen wurden. Bürgerinnen und Bürger konnten ihre Herzensangelegenheit mitbringen, sich äußern und haben natürlich auch ein Feedback bekommen. Es fielen allerdings auch Begriffe wie Planungshoheit oder Einzelhandels- und Zentrenkonzept. Wisst ihr denn, was diese Begriffe bedeuten? Ich habe mich da einfach mal schlau gemacht und mit unserer Fachbereichsleiterin vom Fachbereich 61 Stadtentwicklung gesprochen, Frau Mohaupt. Sie kennt ihr aus vergangenen Podcast-Folgen. Sie hat uns zum Beispiel schon zum Thema Ostsee informiert. Ich würde sagen, wir starten einfach einmal. Und jetzt bin ich auch schon bei Frau Mohaupt. Hallo Frau Mohaupt.
Hallo, schönen guten Tag.
Frau Mohaupt, ich habe gerade unseren Hörerinnen und Hörern schon erzählt, dass Sie uns jetzt ein paar Begriffe erklären werden, die im Bürgerdialog am 31.05. gefallen sind. Dann fangen wir doch einfach mal an. Was bedeutet denn Planungshoheit?
Der Begriff der kommunalen Planungshoheit leitet sich der Form halber aus dem Grundgesetz ab, nach Artikel 28, um ganz genau zu sein. Und er beschreibt im Prinzip die Aufgabe der Gemeinden halt, für ihre örtliche Planung zuständig zu sein. Und der Begriff der kommunalen Planungshoheit wurde dann halt auch ins Baugesetzbuch mit übernommen und beschreibt die Möglichkeit für die Gemeinden halt, über die örtlichen Planungen selbst zu bestimmen, ihre eigenen Zielstellungen zu verwirklichen. Und daraus leitet sich zum Beispiel auch die vorbereitende Bauleitplanung ab, der sogenannte Flächennutzungsplan und der verbindliche Bauleitplan, das sind die sogenannten Bebauungspläne. Beide sehr unterschiedlich, kann ich vielleicht noch kurz drauf eingehen. Der Flächennutzungsplan beschreibt halt die ganz langfristige Nutzungszielstellung für das gesamte Gemeindegebiet und die verbindlichen Bauleitpläne konkretisieren das halt in einem sehr viel kleineren Bereich, in einem kleineren Quartier und dort werden Festlegungen getroffen, wie hoch, wo, was gebaut werden darf und man kann das Ganze bis dahin runterbrechen, inwiefern halt welche Dachform, mit welcher Fassadenfarbe, mit welcher Erschließung und welcher stadttechnischen Versorgung oder Ansprüchen an Baukultur und Klimagerechtigkeit halt umgesetzt wird.
Also umfasst das ziemlich viel. Zum Bebauungsplan, wie Sie es nennen, B-Plan, würde ich gleich mal die nächste Frage stellen. Und zwar, wenn ein B-Plan, Bebauungsplan einmal feststeht, kann man den auch irgendwann nochmal ändern?
Die Möglichkeit gibt es. Man kann Bebauungspläne aufstellen, ändern, aufheben und insofern natürlich eingeschlossen auch eine Änderung muss dann genau dasselbe Verfahren nach dem Baugesetzbuch, nach den Verfahrensschritten durchlaufen, wie es halt aufzustellende Bebauungspläne sind. Das heißt, es gibt dort Vorgaben für Beteiligungsschritte, sowohl für die Öffentlichkeit und es gibt auch die vorgeschriebenen Beteiligungsschritte für die sogenannten Träger öffentlicher Belange. Das sind dann Institutionen oder Verantwortlichkeiten für zum Beispiel das Thema Bergrecht oder das Thema Stadttechnik, also wo sind welche Versorgungsleitungen, Denkmalschutz, ne? Das sind diese ganzen Institutionen, Ministerien, die damit gehört werden in dem Prozess.
Was würde es denn für unsere Stadt bedeuten, wenn Bebauungspläne geändert werden müssen?
Es gibt ja immer mal wieder die Herausforderungen, Bebauungspläne zu ändern. Das merken wir auch gerade stark. Wir haben zwar auch eine etwa Verfünffachung allein in der Zahl der Verfahren, die neu aufgestellt werden, aber gleichsamerweise halt auch viele Bebauungsplanverfahren, die bereits in den 1990er Jahren aufgestellt worden sind, erstmalig oder halt auch 10 Jahre später, aber wo man weiß, diese Bebauungspläne agieren ja richtig als örtliches Recht, als örtliches Gesetz. Die Zeit dreht sich weiter und es gibt den Bedarf, das an die neuen Zielstellungen halt anzupassen und nicht immer passen diese Zielstellungen von damals zu dem, was heute halt ansteht. Beispiel Einzelhandel, na, da haben wir einen ganz großen Wandel auch in dem Geschehen drin, genauso wie bei der Frage, wie viel Gewerbe oder Wohngebiete werden ausgewiesen und da kann ich natürlich genau zu dem Instrument dann der Änderung eines Bebauungsplanverfahrens halt dann greifen und muss dieses förmliche Verfahren durchlaufen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Man sagt so nach den vorgeschriebenen Fristen, das hängt halt mit dem Baugesetzbuch zusammen, dauert so ein Aufstellungs- oder Änderungsverfahren etwa 1 bis 1,5 Jahre regulär. Es gibt aber auch Bebauungsplanverfahren, die halt sehr viel älteren Datums sind. Das längste, was wir hier in der Bearbeitung haben, sind tatsächlich fast 15 Jahre. Ui. Das ist, weil sich immer wieder Zielstellungen im Verfahren dann auch ändern. Das ist der Technologie- und Innovationspark heute, Teil des Lausitz-Science-Parks. Aber wir haben auch Bebauungspläne, die immer wieder überlagert werden und geändert werden müssen. Und das ist zum Beispiel in der Innenstadt an einigen Stellen so, aber genauso gut in anderen Gemeindebereichen, ne, wo wir merken, der Internethandel wirkt sich dann halt genau auf diese Bereiche auch aus und wo die Frage halt steht, wie gehen wir damit um? Und dann ist das Instrument der Wahl tatsächlich ein Änderungsverfahren, das dann neu durch die Prozesse halt läuft und die Öffentlichkeit natürlich mit eingebunden wird, genauso wie die Beispiel jetzt wieder an der Stelle Händler vor Ort und insofern jeder dort seine Hinweise mit einspeisen kann.
Sie haben ja schon das Stichwort Einzelhandel genannt und zwar hat ja auch eine sehr nette Dame beim Bürgerdialog erwähnt, dass es eben in der Innenstadt wenig Einzelhandel gibt, wo man gut einkaufen kann und Sie haben darauf geantwortet, dass es ein Einzelhandelskonzept gibt. Können Sie denn mal bitte kurz erklären, was denn das Einzelhandelskonzept ist?
Der Form halber heißt es sogar Einzelhandels- und Zentrenkonzept. Ach Gott. Genau, und wird auch regelmäßig fortgeschrieben. Das ist soweit auch in fast jeder bundesdeutschen Kommune so, dass dieses Instrument halt dazu dient, den Einzelhandel und dessen Entwicklung gesamtstädtisch dann auch zu begleiten und die sogenannten zentralen Versorgungsbereiche zu schützen. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass es eine Zentrengliederung gibt. Es gibt A, B, C und D Zentren, je nachdem, wo man sich befindet. Das Hauptzentrum, nämlich das A-Zentrum, das wichtigste in jeder Stadt, aber auch bei uns natürlich, ist die gesamte Innenstadt. Dort geht man halt davon aus, das ist der Schwerpunkt im Geschehen. Dort gibt es pro forma erstmal das Go für ganz viele potenzielle Entwicklungen und dann gibt es weitere zentrenrelevante Bereiche. Das sind zum Beispiel die Nahversorgungslagen, kennt man aus seinem eigenen Wohngebiet. Dort gibt es immer irgendwo einen Versorgungsmarkt und die sollen halt tatsächlich sicherstellen in dieser Ausweisung, dass das nicht irgendwo an der Autobahn ist oder an einer großen Straße, sondern wohngebietsnah die Bevölkerung halt mit Lebensmitteln und anderen Dienstleistungen da versorgt werden kann. Das letzte Einzelhandelszentrenkonzept, ich habe ja vorhin gesagt, wird regelmäßig fortgeschrieben, auch zum Teil für Teilbereiche, ist aus dem Jahr 2015 und sagt halt zum Beispiel für die Innenstadt voraus, dass es hier noch einer weiteren Stärkung bedarf. Und jetzt gucken wir zum Beispiel mal auf das Zentrengefüge in der Stadt Cottbus. Wir haben auch außenliegende größere Bereiche, wie zum Beispiel Kaufland oder den Lausitzpark. Auch die befinden sich im Wandel, orientieren sich da gerade neu. Und deswegen ist es so wichtig, halt diese Entwicklung auszusteuern und tatsächlich die Innenstadt halt mit allem Möglichen zu stärken. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, dass es in den 90er Jahren, als es diese Möglichkeit ein Instrumentarium halt noch nicht gab, zum Beispiel auf der gegenüberliegenden Straßenseite der nächste Verbrauchermarkt aufgemacht hat. Der eine ist von der einen Straßenseite halt rübergezogen und dafür ist der andere Markt halt dann aus der Nutzung gefallen, war dann leer. Und es gab halt Probleme, diese Gebäude halt wieder zu füllen. Und das ist quasi der Ansatz, warum der Gesetzgeber diese Möglichkeit halt eingeführt hat, das auszusteuern, zu sagen, an dieser Stelle, in diesem Zentrenbereich, die und die Verkaufsfläche für die und die Warenliste. Es gibt eine sogenannte Cottbuser Liste übrigens auch, wo was tatsächlich verkauft werden kann, um das, was dort vor Ort ist, an Strukturen halt zu schützen, damit nicht der eine gegen den anderen arbeitet und dieser Verdrängungsmarkt dort aktiv und bewusst dann auch losgetreten wird.
Welchen Einfluss hat denn die Stadt Cottbus auf das Einzelhandels- und Zentrenkonzept? Bei mir ist so, dass Sie oder so ähnlich gesagt haben, dass Sie keinen Einfluss drauf haben, wer sich hier ansiedelt.
Also die Aufgabe der Gemeinde ist es, wieder Teil der kommunalen Planungshoheit, solche Konzepte aufzustellen bzw. vorzuschreiben und natürlich an die entsprechenden Zielstellungen der Stadtentwicklung anzupassen, wohlgemerkt eben zum Beispiel auch an die Bevölkerungsentwicklung. Ne? Eine schrumpfende Stadt braucht eine andere Versorgungslage als eine wachsende Stadt und insofern mehr oder weniger Versorgungsbereiche und Daneben ist es natürlich so, dass so ein Zentrenkonzept Standorte ausweist, mhm. Gebiete definiert, einen Raumbezug halt hat, ne? Wo passiert was, genau auch abgeglichen mit den entsprechenden Wohngebietsentwicklungen. Aber wir selber als Kommune haben ja nicht die Aufgabe oder die Möglichkeiten, Versorgungsmarkt zu realisieren, sondern das ist natürlich Aufgabe des privaten Marktes. Also mit diesen Konzepten steuert man einen privaten Markt aus, der halt darauf reagiert und die Möglichkeiten nutzt, die Standorte entweder zu erweitern, zu verändern oder eben anzupassen. Das heißt, wir können mit diesen Konzepten Angebote offerieren, wo etwas passieren kann, wo auch noch ein neuer Markt dann zusätzlich realisiert werden kann. Aber wir als Kommune machen nicht mehr als das Angebot und dann liegt es natürlich am Marktgeschehen. Aber ich glaube, es war jetzt auch die Information letzte Woche in den Medien, dass zum Beispiel, die Dame sprach ja gerade die südliche Innenstadt an, auch im Bereich der Fürstbückler-Passage einiges in Bewegung ist, nämlich ja. Da, wo der ehemalige Kappmarkt mal drin war. Und ich hatte ja auch darauf verwiesen, dass der ehemalige Busbahnhof in der Marienstraße eben auch dieses Angebot mit enthalten wird, genauso wie die Versorger natürlich vor Ort sind und sich da neu orientieren und diese Angebote dann mit bieten.
Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mal die Fachbegriffe quasi erklärt haben. Bevor wir das Gespräch beenden quasi, würde ich Sie gerne mal fragen, wie schätzen Sie denn die Bürgerdialoge ein und würden Sie sich wünschen, dass mehr Bürgerinnen und Bürger das in Anspruch nehmen würden?
Also ich finde, das ist ein ganz tolles Angebot, sich da über bestimmte Dinge zu informieren oder auch in Dialog zu treten mit den maßgeblichen Vertretern. Wir hatten ja letzte Woche auch das Angebot dann sehr spezifisch, nämlich zum Thema Bahnwerkserweiterung. Mhm. Das finde ich war auch sehr interessant, dort die Kollegen von der Deutschen Bahn dann zu hören mit ihren Visionen und Optionen. Und natürlich kennen wir das etwas detaillierter als auch die Öffentlichkeit in allen einzelnen Informationen. Von daher finde ich, ist das ein tolles Angebot, aber es ist immer eine Ergänzung auch zu dem, was sowieso über die Medien an sich läuft, beziehungsweise man auch über die Websites oder Homepages als Information sich da abrufen kann. Und von daher freue ich mich auch auf die nächsten Veranstaltungen und Bürgerdialoge, die hoffentlich da sehr themenspezifisch für weitreichende Informationen und einen guten Dialog und ein gutes Miteinander letztendlich auch da bieten können.
Wie haben Sie die Stimmung bei den letzten beiden Bürgerdialogen so aufgefasst?
Na, insbesondere finde ich, dass der letzte Bürgerdialog ja eine sehr positive Stimmung hatte, einfach weil sich, glaube ich, alle Cottbusser da auf das Großprojekt im Strukturwandel halt freut. Und ich finde es halt, wie soll ich sagen, aus Sicht der Bürgerschaft oder wenn ich selber auf mich gucke, durchaus gut und richtig ein Thema da zu haben, wenngleich der vorletzte Bürgerdialog ja genau einen Neuanfang nochmal bieten sollte und erstmal sehr ergebnisoffen und sehr themenoffenheit bewusst ausgestaltet war. Aber ich denke, es ist gut, sich an einem Thema und einer Überschrift an einem Projekt zu orientieren und sich da sehr detailliert halt dazu auszutauschen und Informationen abzuholen.
Dann machen wir bestimmt auch mal einen Bürgerdialog zum Thema Ostsee, oder? Oder Strukturwandel, Tippgelände, Lausitz Science Park. Sie haben ja da ganz viel im Repertoire, richtig?
Genau, also ich freue mich so, dass halt in unserer Stadt unheimlich viel passiert in den nächsten Jahren und fast Jahrzehnten und so viel in Bewegung ist und wir in einer so positiv dynamischen Entwicklung und die Überschriften sind einfach, ja, Tipp, Lausitz Science Park, das Thema Uniklinikum, Großprojekt des Strukturwandels, Cottbuser Ostsee gehört sicherlich auch dazu, aber auch Wohnungsmarkt und soziale Infrastruktur, ne, Kita, Schulen und dergleichen. Ja. Es ist eigentlich alles in Bewegung und es ist eine tolle Herausforderung für uns und wir freuen uns wirklich darauf.
Vielen Dank, Frau Mohaupt.
Ja, sehr gern und bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe, wir konnten euch mit dieser Folge einen kurzen Einblick in kommunale Fachbegriffe geben und vielleicht sogar ein bisschen Verständnis für die Bedeutung dieser Wörter schaffen. Jetzt könnt ihr euch nämlich die Bürgerdialoge unter www.cottbus.de/dialog anhören und wisst sofort, worüber unsere Teilnehmenden dort sprechen. Wart ihr eigentlich bei den Bürgerdialogen dabei? Wenn nicht, dann lasst uns doch einfach wissen, welche Themen euch bedrücken, welche Themen für euch interessant sind und unter welchen Umständen ihr gern zu einem Bürgerdialog vorbeischauen wollt. Eure Themenwünsche, Themenvorschläge und Fragen könnt ihr gerne unter www.cottbus.de/dialog einreichen. Dort gibt es nämlich ein Formular, welches ihr ausfüllen könnt und welches dann bei unserem Pressebüro ankommt. Dieses wird eure spezifischen Fragen gleich an die entsprechenden Stellen weiterleiten und eure Themenvorschläge auffassen, um in der Zukunft einen weiteren Bürgerdialog zu gestalten. Solltet ihr für den Podcast noch Themenwünsche, Fragen oder konstruktive Kritik haben, dann kennt ihr ja die Adresse eigentlich schon, könnt uns eure Nachrichten aber gern an podcast@cottbus.de schicken. In der nächsten Folge unseres Cottbuser Podcast-Kutschers haben wir Christian Raupach zu Gast. Er ist der stellvertretende Leiter des Kompetenzzentrums Elektromagnetische Felder vom Bundesamt für Strahlenschutz hier in Cottbus. Gemeinsam mit ihm sprechen wir über die Arbeit des Kompetenzzentrums und außerdem wird er uns auch einiges Interessantes über mögliche gesundheitliche Schäden durch elektromagnetische Felder berichten und uns über die Folgen des Breitbandausbaus auf 5G informieren. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch da fleißig einschaltet. Jetzt bleibt mir nur zu sagen, einschalten, zuhören, Feedback geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Ja, der Cottbuser Podcast, Kutscher putzt den Cottbuser Podcast, Kutschkasten.